SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Massenkarambolage bei Chur. 50 Autos donnern ineinander im Nebel, dazu gleich mehr. Schluss mit Kompromiss. Die CVP will mit klareren Standpunkten in politische Debatten einsteigen.
Die Basis steht voll und ganz dahinter. Es ist wichtig, dass die CVP sich in dieser Frage positioniert,
sagt Parteipräsident Gerhard Pfister. Trauer im Töstal, im Tibetkloster Rikon und in der Pfannenfabrik trauert man um den Patron Jacques Kuhn.
Ich bin nicht alt, ich bin kein Greis, ich bin 90.
Gestorben ist der Kochtopferfinder mit 97. Und Vorfreude in Adelboden. Die Bedingungen sind gut und zu feiern gibt's Weltcuprennen seit 50 Jahren. Skiweltverbandspräsident Gianfranco Casper ist darum im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Auf der A3 im Kanton Glarus sind am Vormittag 50 Autos ineinander gekracht. Mehrere Menschen wurden verletzt. Während der Karambolage gab es dichten Nebel. Regionalkorrespondent Philipp Gemperle fasst zusammen.
Eine erste Auffahrkollision ereignete sich um 21:30 bei der Autobahnausfahrt im glanerischen Bilten. Kurz darauf prallten erneut mehrere Autos ineinander. 14 Personen wurden verletzt, sagt der Mediensprecher der Glarner Kantonspolizei, Daniel Menzi.
Über das Ausmaß der Verletzungen bin ich im Moment nicht im Bild. Es ist auch nicht klar, ob es Schwerverletzte gegeben hat. Die Einsatzkräfte sind weiterhin vor Ort. Es sind mehrere Ambulanzen und auch die Rega im Einsatz.
Die Rega war mit 3 Helikoptern an der Unfallstelle. Im Einsatz stehen zudem die Kantonspolizei in Glarus, St. Gallen und Zürich. Der Auslöser des Unfalls ist noch nicht bekannt. Bei der Massenkarambolage lag aber dichter Nebel über der Autobahn. Die Straßenverhältnisse seien aber gut gewesen, sagt Menzi. Die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Chur bleibe noch mehrere Stunden gesperrt. Umleitungen sind signalisiert. Deshalb gibt es auch auf den Hauptstraßen in der Region stockenden Verkehr oder Stau.
Und nun weitere Nachrichten mit Valerie Wacker.
Noch nie haben sich im Kanton Zürich so viele Steuerzahler selber angezeigt wie letztes Jahr. 2100 Selbstanzeigen gingen laut der Zürcher Finanzdirektion ein. Das sind 600 Fälle mehr als im Jahr zuvor. Grund für diese Rekordzahl sei vor allem der bevorstehende grenzüberschreitende automatische Informationsaustausch, heißt es in einer Mitteilung. Die straflose Selbstanzeige bei den Steuern ist seit 2010 möglich. Steuerpflichtige können einmal im Leben zuvor nicht deklarierte Einkünfte und Vermögenswerte offenlegen, ohne dass sie gebüßt werden. Jacques Kuhn, der frühere Leiter der Pfannenfabrik Kuhn Rikon, ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Der Erfinder des Dampfkochtopfs Duromatic leitete das Familienunternehmen im Zürcher Töstal mehr als 40 Jahre lang. 1984 zog er sich aus dem Unternehmen zurück. Ab den 1960er Jahren engagierte sich Jacques Kuhn für tibetische Flüchtlinge. Die Baloise-Versicherung übernimmt die Immobiliengesellschaft Pax Anlage. Dafür bezahlt sie rund 290 Millionen Franken. Die Baloise begründet den Schritt damit, dass Immobilien eine relativ gute Rendite abwerfen im aktuellen Umfeld von Negativzinsen. Das Unternehmen Pax Anlage verfügt gegenwärtig über Immobilien im Wert von rund 130 Millionen Franken. Im vergangenen Jahr haben sich mehr Firmen ins Handelsregister eintragen lassen. Die Zahl der Einträge stieg um 2,2% auf rund 612.000 Gesellschaften. Das zeigt die Statistik des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister. Den höchsten Zuwachs an neuen Firmeneinträgen hatten die Kantone Luzern und Schwyz. Die Schlusslichter in der Statistik sind die Kantone Basel-Landschaft und Schaffhausen. Der Mehrjahresvergleich zeigt, dass Kantone mit günstigen Steuern auch mehr Handelsregistereinträge verzeichnen. Das Bundesamt für Kultur zeichnet dieses Jahr 7 Schweizer Schriftsteller mit seinen Literaturpreisen aus. Dieter Zwicky, Jens Nielsen, Ernst Burren, Annette Hug, Laurence Boissier, Michel Leia und Philippe Ramy. Die Gewinner erhalten je 25.000 Franken. Zusätzlich sollen sie mit Fördermaßnahmen national bekannt gemacht werden. Bei der Preisverleihung im Februar in Bern werden auch noch die Preisträger des Grand Prix Literatur bekannt gegeben. Russland hat damit begonnen, Militäreinheiten aus Syrien abzuziehen. Zuerst würden ein Flugzeugträger und mehrere Begleitschiffe die Region verlassen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Der Abzug wurde von Präsident Wladimir Putin befohlen. Er hatte die Reduktion im Dezember angekündigt, als eine Waffenruhe vereinbart wurde. Russland ist ein Verbündeter der syrischen Regierung. Auf der thailändischen Ferieninsel Samui sind zahlreiche Strände wegen heftigen Regenfällen geschlossen worden. Das Baden sei aus Sicherheitsgründen verboten, teilten die Behörden mit. Zudem wurden zahlreiche Flüge mit Ziel Koh Samui gestrichen. Auch auf Koh Tao, einer Nachbarinsel, sei die Situation prekär, berichtet SRF-Korrespondentin Karin Wenger. Seit Montag regne es dort ununterbrochen. Zahlreiche Touristen säßen auf der Insel fest. Die Unwetter haben in Südthailand nach Angaben der Behörden mindestens 6 Menschenleben gefordert. Die Schweiz hat eine eisig kalte Nacht hinter sich. Einmal mehr fror man im Neuenburger Jura am meisten. In La Brivine zeigte das Thermometer minus 29,9 Grad an. Aber auch im Mittelland war es bitterkalt. In Welschenrohr im Kanton Solothurn wurden minus 18,3 Grad gemessen. Beim Flughafen Zürich waren es minus 13,6 Grad. Und es wird stellenweise noch eine Spur kälter. In der Nacht auf morgen erwartet SRF Meteo beispielsweise im Oberengadin Temperaturen von bis zu minus 30 Grad. In der Tour de Ski der Langläufer hat sich Dario Colonia auf den 3. Rang verbessert. Colonia wurde in der 5. Etappe in Toblach über 10 Kilometer 7. Das Rennen gewann der Russe Sergei Ustjugov. Es war sein 5. Sieg in Serie. Stan Wawrinka steht beim Tennisturnier von Brisbane in Australien im Halbfinale. Im Viertelfinal schlug Wawrinka die Weltnummer 45, Kyle Edmund aus Großbritannien, in 3 Sätzen. Im Halbfinal trifft Wawrinka morgen auf den Japaner Kei Nishikori. Am Hopman Cup in Perth hat Roger Federer die Schweiz gegen Frankreich 1-0 in Führung gebracht. Federer schlug Richard Gasquet in 2 Sätzen. Das Wetter. Heute scheint vielerorts die Sonne. In Voralpennähe hat es teils hartnäckige Hochnebelfelder. Es gibt im Norden verbreitet einen Eistag bei minus 6 bis minus 2 Grad und etwas Biese. Im Süden ist es bei 4 Grad weniger kalt. Morgen ist es im Norden wechselnd bewölkt mit nur gebietsweise sonnigen Abschnitten. Im Westen und Süden ist es ziemlich sonnig.
Als gut schweizerisch gilt er, der Kompromiss. Die Mitteparteien haben sich diesen stolz auf die Fahne geschrieben. Doch damit soll bei der CVP nun Schluss sein. Sie will nicht mehr länger schon mit dem Kompromiss in die politischen Debatten einsteigen. Damit will Parteipräsident Gerhard Pfister die CVP klarer positionieren. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Die Vielfalt sei etwas vom Faszinierendsten an seiner Partei. Das sagte Gerhard Pfister kurz vor seiner Wahl zum neuen Präsidenten der CVP im April des letzten Jahres. In den 8 Monaten danach ist der Zuger Nationalrat dann vor allem dadurch aufgefallen, dass er seine Partei weniger vielfältig darzustellen versucht hat. Mit klareren Positionen möchte Pfister die Christdemokraten aus dem Tief herausholen. Die CVP ist die einzige Partei, die im letzten Jahr in sämtlichen kantonalen Parlamentswahlen verloren hat. Umso dringlicher sei es, mit klareren Haltungen aufzutreten, sagt der Parteichef im Rahmen eines Medienanlasses zum Dreikönigstag.
Ich glaube, das ist die wesentliche Führungsaufgabe, dass man Fragen, wo die Meinungen in der Partei zum Teil etwas auseinandergehen, frühzeitig erkennt und sich dann frühzeitig auf eine gemeinsame Position einigt und dann mit dieser Position in die Debatte geht.
Das bedeutet für den Parteipräsidenten auch, dass die CVP häufiger Nein sagen soll, wenn das Resultat einer politischen Debatte nicht ihrer Haltung entspreche. Ganz nach dem Motto:
Kompromisse am Ende im Sinne der guten Resultate, ja. Kompromisse im Sinne eines Akzeptierens von schlechten Resultaten, nein.
Und die Partei soll sich wieder vermehrt auf ihre Werte besinnen. Gerhard Pfister hat in seiner Amtszeit eine Religionsdebatte angestoßen, die von den Linksparteien mit heftiger Kritik bedacht worden ist. Der Islam gehöre im Sinne einer historischen Prägung des Landes und der Kultur nicht zur Schweiz, erklärte der CVP-Chef in einem Interview mit der NZZ. Pfister sieht sich mit seiner konservativen Ausrichtung getragen von der Parteibasis. Diese ist im Rahmen des Strategieprojektes CVP 2025 breit befragt worden. Die Resultate zeigen nun gemäß dem Parteipräsidenten ganz klar:
Die Basis steht voll und ganz dahinter. Es ist wichtig für die Basis, dass die CVP sich in dieser Frage positioniert.
Pfister will denn auch die immer wiederkehrende Diskussion zur Frage, ob die CVP das C und damit die christliche Prägung nicht aus ihrem Namen streichen sollte, ein für alle Mal beenden.
Das ist der klare Wunsch der Basis, dass man das C nicht streicht, sondern dass man das C behält und dass man das C mit politischem Inhalt füllt.
Mit klarem C-Kurs will die Partei also in die Zukunft und mit einem neuen Parteisekretariat, das im Frühling im Zentrum von Bern Räumlichkeiten bezieht, in denen vor 30 Jahren Radio Förderband, eines der ersten Schweizer Privatradios, seine Sendungen produziert hat. Zumindest an Sendungsbewusstsein sollte es der CVP in den kommenden Jahren also nicht mangeln.
Sagt Philipp Burkhardt im Rendezvous. Und so geht es in der Sendung weiter. Die Russen manipulierten im US-Wahlkampf, sagt die CIA. Gezielte Manipulation oder echte Information? Wir fragen den Investigativjournalisten. Er war praktisch und erfand den Dampfkochtopf. Und er war praktisch und großzügig. Er gab geflohenen Tibetern in den 60er Jahren ein Zuhause und Arbeit in seiner Pfannenfabrik, Nachruf auf Jacques Kuhn. Staaten verteilt das Geld unter den der Reichen unter den Armen, sagt ausgerechnet die Chefin des Internationalen Währungsfonds. Und wenn die Wirtschaft nicht zu uns kommt, ziehen wir eben unser Business auf, wie ein junger Iraner Ökotourismus in den Iran holen will. Sie waren es, die Russen. Sie stehen hinter den Hackerangriffen auf Hillary Clinton. Das behauptet der US-Geheimdienst, ohne Beweise zu nennen. Und weiter diktiert die CIA den Medien ins Mikrofon, man werde zuerst Donald Trump informieren und dann die Öffentlichkeit, soweit das gehe. Hans Leyendecker leitete bis vor kurzem das Investigativressort der Süddeutschen Zeitung. Ich fragte ihn, das, was uns die amerikanischen Geheimdienste am Montag als Beweise vorlegen werden, wird dieses Material glaubwürdig und überprüfbar sein?
Es gibt ja so einen Vorlauf. Da was dann vorgelegt wird, wird man nicht so überprüfen können, weil wenn beispielsweise Abhörprotokolle eine Rolle spielen, werden die nicht vorgezeigt werden, sondern wird man irgendeine Quintessenz aus diesen Gesprächen machen. Aber dieser ganze Vorlauf, den es hat, die besondere politische Situation, die es gibt, das ist ja ein Stück auch wie ein Schatten, über dem sich von Trump liegt. Und die Beharrlichkeit, mit der die Dienste gleichwohl sagen, dass es so gewesen ist, das deutet darauf hin, dass wir in diesem Fall davon ausgehen können, ich betone in diesem Fall, dass die Informationen jedenfalls aus Sicht der Dienste glaubwürdig sind.
Gleichzeitig, wir erinnern uns an die manipulierten Informationen seinerzeit im Irak. Da hieß es, Saddam Hussein habe Massenvernichtungswaffen. Da wurden auch Beweise vorgelegt. Generell gesagt, wie einfach oder wie schwierig ist es denn für Geheimdienste, Material zu manipulieren?
Das ist relativ einfach. Also es gibt tatsächlich da eine Menge von Fällen, wo Geheimdienste Originalmaterial verwenden, aber dann in dieses Originalmaterial irgendwas reinschieben, was die Geschichte nochmal anders aussehen lässt, sodass sie 80% haben von dem, was tatsächlich stattgefunden hat, 20% stimmt nicht, ist erstunken und gelogen. Und selbst die, die daran beteiligt waren, tun sich dann schwer. Das zeigen auch Untersuchungsausschüsse, die es in Deutschland gegeben hat, da gab es diverse Fälle, festzustellen, was eigentlich falsch daran war, weil das Gespräch hat es gegeben, man hat zu der Uhrzeit miteinander gesprochen, man hat auch über das Thema gesprochen und dann wird irgendwas reingeschoben in dieses Gespräch, was die Geschichte anders aussehen lässt und das muss man dann davon trennen. Und das ist für Geheimdienste relativ einfach.
Wieso geht denn ein Geheimdienst an die Öffentlichkeit ohne Beweise, das heißt nur mit der Ankündigung, man wisse, wer schuld sei?
Ja, man hat ja sozusagen, in der Geheimdienstwelt hat man ja die Beweise, nur die kann man, das hängt ein bisschen damit zusammen, auch wie die Dinge eingestuft sind als geheim, amtlich geheime, so wie in Deutschland, die kann man nicht einfach vorlegen. Das Transparenz gehört nicht zum Wesen eines Geheimdienstes, aber für den Geheimdienst selbst, und das scheint in diesem Falle zu sein, egal was jetzt Klepper gesagt hat oder NSA-Chef Rogers oder so, scheint der Fall bewiesen zu sein, sonst hätte man sich nicht so weit aus dem Fenster gehängt. Nur, dass man es nachher nochmal genau dokumentiert und sagt, da haben wir das Abhörprotokoll X gehabt und da haben wir den Kontaktmann Y gehabt und die beiden haben immer zusammen, da spielt ja WikiLeaks eine große Rolle, mit Assange irgendwas gemacht und dann gibt es noch einen weiteren Kontaktmann, der dann die Verbindung zu Assange geschaffen hat. Das wird so nicht gehen.
Nur hat der Rogers, den Sie angesprochen haben, selbst auf Anfrage gesagt, das stand gestern in den Medien, ja. Nein, Beweise haben Sie keine. Sie hätten ja. Hinweise, aber keine Beweise. Ich meine, wie weit geht es da eigentlich auch um Meinungsmache?
Bei Diensten geht es immer auch ein Stückchen um Manipulation, um Desinformation. Das ist so. Das war immer in der Geschichte der Dienste so. Ich glaube nur, weil dies nun auch ein besonderer Fall ist und die Heftigkeit, mit der die Dienste sagen, Russlands allerhöchste Verantwortungsträger, der Begriff ist ja, glaube ich, gestern gefallen, seien dafür verantwortlich, deuten darauf hin, dass sie sich jedenfalls für die Welt der Geheimdienste sehr sicher sind, dass es so gewesen ist. Und das geht, diese Sicherheit bekommen sie eigentlich nur durchs Abhören. Die Sicherheit bekommen sie nicht dadurch, dass sie nur hinter Kontaktpersonen her sind. Sie werden Abhörprotokolle haben.
Viele Medien beanspruchen ja für sich neutral zu sein. Wenn jetzt die gleiche Meldung, der gleiche Sachverhalt von Russland verbreitet worden wäre und die USA angeschwärzt wären, denken Sie, das würde in Deutschland gleich tönen wie jetzt?
Nein, das würde es nicht. Aber auch, muss man sagen, weil es gibt mit den amerikanischen Geheimdiensten viel Erfahrung, es gibt aber auch mit den russischen Geheimdiensten, gerade wenn sie Deutschland ansprechen, was Desinformation angeht, gibt es ganz üble Erfahrungen. Also die Russen waren ja wirklich Meister in der Desinformation und das hat auch in deutschen Wahlkämpfen durch den Ableger HVA, das wäre Hauptverwaltung Aufklärung, die aber relativ eng mit den Russen zusammenarbeiten, eine große Rolle gespielt. Da gibt es eine Reihe von Beispielen, die versucht wurde, aus der DDR, aber auch mit Hilfe von Moskau in Wahlkämpfe hier einzugreifen.
Sie sind ja ein Investigativjournalist, deshalb die Frage an Sie, Herr Leyendecker. Was soll man denn glauben? Wem soll man denn glauben als normaler Leser oder Hörerin?
Da soll man sich das anhören, was beide Seiten sagen und ein bisschen mehr Zutrauen, als man sonst zu den Diensten hat, darf man hier haben.
Sagt Hans Leyendecker, der ehemalige Leiter des Investigativressorts der Süddeutschen Zeitung, arbeitet dort heute als freier Mitarbeiter. Er steht für zwei typisch schweizerische Dinge, für die Herzlichkeit gegenüber Notleidenden und für den praktischen Unternehmer und Patron. Jacques Kuhn, der Erfinder des Duromatic-Dampfkochtopfes, der Mann aber auch, der hunderten Tibetern im zürcherischen Rikon ein Zuhause gab in den 60er Jahren. Jetzt ist Jacques Kuhn mit 97 Jahren gestorben. Raphael von Matz blickt auf sein bewegtes Leben zurück.
Pfanne drehen, Kuhn Rikon sehen. Mit diesem Slogan warb die Zürcher Firma Kuhn Rikon jahrelang für ihre Pfannen. Dem Familienunternehmen aus dem zürcherischen Rikon bei Winterthur gelang es, national bekannt zu werden, auch dank Jacques Kuhn. Denn Jacques, gelernter Maschineningenieur, war ein geborener Tüftler und Erfinder. Nach dem Zweiten Weltkrieg führte er die Fließbandproduktion ein und er erfand das Erfolgsmodell der Firma, den Dampfkochtopf Duromatic. Als Kind wurde Jacques Kuhn aber nicht verwöhnt, obwohl er der Sohn des Fabrikbesitzers war. Das sei eher ein Nachteil gewesen, erzählte Kuhn in einem Interview vor einigen Jahren.
Fabrik war damals für mich eher ein Zwang, in dem mein Vater ganz streng war, alte Schulen. Er hat gesagt, Mittag, Nachmittag, da gehst du nicht auf die Straße, du kommst ins Geschäft. In der Ferien musste ich nachtraben in der Fabrik, stanzen.
Prägend für Kuhn war ein Studienaufenthalt in den USA. Er bildete sich an einem Technikum weiter und besuchte viele moderne Fabriken.
Das war für mich die tollste Zeit, die ich überhaupt in meinem Leben hatte. Amerika erleben, die Schule erleben, das Leben, Social Life in Amerika, grossartig.
Das Wissen aus den USA verhalf der Firma Kuhn zu einem Modernisierungsschub. Jacques führte das Unternehmen jahrelang zusammen mit seinem Bruder Henri. Dass Kuhn ein Unternehmer mit einem großen Herz war, zeigte sein Engagement für tibetische Flüchtlinge ab den 60er Jahren. An einem Benefizkonzert erfuhr Kuhn von ihrem Leid wegen der chinesischen Invasion und entschloss sich spontan zu helfen, denn die Firma war gerade dabei, Wohnungen für die Angestellten zu bauen. Einen Teil der Wohnungen stellte Kuhn dem Roten Kreuz zur Verfügung für die Flüchtlinge, wie Kuhn im Interview mit dem Schweizer Radio sagte.
Die sind aufgenommen worden mit Blumensträussen und mit Geschenken ist da die Bevölkerung da gestanden und hat die empfangen. Das war ein Fest, ein absolutes Fest.
So kam es, dass sich im ländlichen Zürcher Tösstal immer mehr Tibeter ansiedelten. Kuhn und sein Bruder gründeten in der Folge ein buddhistisches Kloster in Rikon. Dieses wird regelmäßig auch vom Dalai Lama besucht. Kuhn war tief beeindruckt von den vielen Begegnungen mit den Tibetern.
Sie haben noch nie das Töffli, sie haben noch nie das Velo gesehen, sie haben noch nie gesehen, dass man auf einem Gussklumpen von einem Herd kochen kann. Die haben noch so offen Feuer gehabt, das ist wahnsinnig. Das war so spannend und das hat einem selber so viel beigebracht. Wir wachsen auf und alles ist einfach selbstverständlich. Oder? Das ganze Zusammenleben hat einem so viel gebracht.
Nach seiner Pensionierung 1984 engagierte sich Kuhn noch mehr für die Tibet-Stiftung. Dort lernte er auch seine Frau kennen, die er im Alter von 87 Jahren heiratete. Weil er als Pensionär nicht mehr jeden Tag in der Pfannenfabrik stand, hatte Kuhn plötzlich mehr Zeit. Und er entdeckte das Schreiben. Zusammen mit seiner Frau Roswitha schrieb er 3 Krimis. Die Bücher entstanden in echtem Teamwork, wie Roswitha und Jacques dem Schweizer Fernsehen erzählten.
Die ersten 5 Sätze sind ziemlich gruselig geworden.
Ja, sehr. Ich muss immer ein bisschen bremsen. Sie ist viel grausamer da in diesen Mörder, als ich das bin, gell?
Ja, das sagt er immer, das sagt er allen Leuten. Das stimmt aber überhaupt nicht.
Ja, das ist ja so.
Nun ist Jacques Kuhn, Schweizer Industriepionier, nach einem, wie er selber sagte, erfüllten Leben, im Alter von 97 Jahren gestorben.
Rendezvous, es ist 9:09. Die Reichen besitzen zu viel, alle anderen zu wenig. Das ist schlecht und muss sich ändern. Das verlangt in dem Fall nicht ein Linker, sondern die Chefin des Internationalen Währungsfonds IWF, Christine Lagarde. Mit ihrem Appell will Lagarde nicht etwa Ungerechtigkeiten beheben. Die Währungshüterin sorgt sich, dass die Wirtschaft nicht wächst. Frage an den Soziologieprofessor der Universität Bern, Ben Jan. Reichtum umverteilen, um dem Mittelstand und den Armen mehr zu geben. Wie soll das die Wirtschaft ankurbeln?
Da gibt es verschiedene Mechanismen. Ein Wirkungskanal läuft über Konsum. Wenn viele Leute gut ausgestattet sind, dann nimmt der Konsum zu und der Markt wird größer. Wenn Reichtum sehr ungleich verteilt ist, wird der Markt tendenziell kleiner, weil die reichen Personen eine höhere Sparquote haben, also weniger Anteil ihres Einkommens für Konsum ausgeben. Daneben gibt es auch andere Wirkungskanäle, wie beispielsweise Chancengleichheit im Bildungssystem, auch im Gesundheitssystem. Ungleichheit führt da dazu, dass ein Talentverlust in der Bevölkerung vonstatten geht. Das heißt, dass nicht alle Personen sich optimal ausbilden lassen, beispielsweise, oder auch gewisse Personengruppen durch unter schlechter Gesundheit leiden und dadurch eigentlich der Wirtschaft auch nicht optimal zur Verfügung stehen.
Hart verdientes Geld oder allenfalls auch vererbtes Geld, das plötzlich umverteilt wird durch den Staat, das ist eigentlich wirklich eine linke Forderung, fast sogar eine sozialistische oder kommunistische. Wie ließe sich das denn konkret bewerkstelligen, diese Umverteilung?
Also Umverteilung, das ist ja nichts Neues. Also fast alles staatliche Handeln ist in irgendeiner Weise umverteilend. Möglichkeiten gibt es viele. Klassisch sind Steuern, also Einkommens- und Vermögenssteuern, die sind in der Regel progressiv gestaltet. Das heißt, reiche Personen oder Personen mit einem hohen Einkommen bezahlen proportional höhere Steuern. Das hat einen umverteilenden Effekt. Umverteilung erfolgt auch im Sinne von Sozialhilfe. Also es gibt da vielfältige Möglichkeiten, die auch wahrgenommen werden. Es ist nur eine Frage des Ausmaßes beispielsweise. Wie stark progressiv ist das Steuersystem ausgestaltet?
Ließe sich denn eine solche Umverteilung, wie sie Christine Lagarde insinuiert, in der Schweiz durchführen? Auch wenn wir uns daran erinnern, wie viele solcher Initiativen abgelehnt worden sind. Wenn wir zum Beispiel an die 1:12-Initiative denken, die ja abgelehnt wurde.
Die Umsetzung in einem einzelnen Land, also gerade auch in der Schweiz insbesondere, ist schwierig. Das hat verschiedene Gründe. Ein wichtiger Grund, der auch in diesen ganzen Abstimmungen immer wieder deutlich wurde, ist, dass die Schweiz nicht ein isoliertes Land ist, das für sich allein dasteht, sondern es ist eingebettet in einen internationalen Kontext. Also bei den 1:12-Initiative wie auch bei der Erbschaftssteuerinitiative war die Angst da, dass Reiche oder große Unternehmen abwandern aus der Schweiz. Es gibt noch einen weiteren Punkt, dass Umverteilung effizienzsteigend wäre. Wenn wir einer Person, die sehr reich ist, 1000 Franken geben, dann stiftet das wenig Nutzen für diese Person. Wenn wir einer Person, die sehr wenig hat, 1000 Franken geben, stiftet das sehr viel Nutzen für diese Person. Das wäre eigentlich ein Argument für Umverteilung. Also den Reichen etwas ein bisschen was wegnehmen und den Armen geben. Dadurch steigt das Nutzenniveau insgesamt oder das Wohlfahrtsniveau. Das Problem ist aber, wenn man etwas abgeben muss, dann schmerzt das immer sehr viel mehr, als wenn man etwas bekommt.
Wie nötig oder wie dringend wäre denn eine solche Umverteilung einerseits aus ökonomischer Sicht und andererseits aus soziologischer Sicht? Die Forderung von Christine Lagarde.
Wenn wir die Schweiz als Beispiel nehmen, da ist die Dringlichkeit sicher weniger groß als beispielsweise in den USA, wo es eine relativ große, relativ stark verarmte Bevölkerungsschicht gibt. Das ist in der Schweiz vielleicht weniger der Fall, obwohl auch die Schweiz durch ein relativ hohes Ungleichheitsausmaß geprägt ist, insbesondere bezüglich Vermögen.
Sie haben vorhin gesagt, es schmerzt, wenn etwas weggenommen wird. Ist von dem her die Forderung von Christine Lagarde eigentlich komplett unrealistisch?
Ja, ich würde nicht unbedingt sagen. Das hängt schon auch relativ stark davon ab, wie das gemacht wird. Also nur ein kleines Beispiel, ein Steuersystem wie in der Schweiz, wo man irgendwann eine Steuerrechnung bekommt, schmerzt natürlich sehr viel mehr als in einem Steuersystem, wo die Steuern schon zu Beginn abgezogen werden. Aber trotzdem, letztlich müsste eigentlich Umverteilung durchsetzbar sein, wenn man aus einer demokratischen Sicht das anschaut.
Sagt der Soziologieprofessor der Universität Bern, Ben Jan. Es gilt als Filetstück der Weltwirtschaft, der iranische Markt. Das Land braucht Straßen, elektrische Leitungen. Der Iran ist noch nicht fertig gebaut und an die potenzielle Kundschaft ließe sich von Waschmaschinen bis Autos vieles verkaufen. Nach dem Atomabkommen erwartete der Westen denn auch einen Wirtschaftsboom. Doch davon gibt es noch keine Spur. Es geht nur langsam vorwärts. Die Iraner müssen sich gedulden. Das ist vor allem für die Jungen schwierig. Doch viele von ihnen rechnen sich Chancen aus, indem sie auf eine gute Ausbildung setzen. Irin Meyer hat einen Studenten der Universität in der Stadt Yazd getroffen.
Mojtaba kommt von weit her. Seine Heimatstadt Hamadan liegt im Nordwesten des Iran auf 1800 Meter Höhe, hat ein robustes Klima und ist ein Paradies für Wanderer und Bergsteiger. Yazd, wo der Student nun lebt, ist 800 Kilometer entfernt, liegt tiefer, südlicher und hat einen ganz anderen Charakter. Yazd ist eine der ältesten Städte der Welt und liegt am Rand der Wüste. Entsprechend sind ihre Probleme, zum Beispiel die Wasserversorgung oder Umweltfragen. Für Mojtaba genau das Richtige.
I found the Yazd because it's unique for the Department of Natural Resources Engineering and also for professors, great professors.
Die Universität Yazd hat einen guten Ruf in Umweltwissenschaften, im Ingenieurwesen. Hier lernen wir den Umgang mit natürlichen Ressourcen. Bevor ich die Prüfung hier ablegte, googelte ich alles, die Professoren, die Fächer, die Möglichkeiten und es war klar, ich gehe nach Yazd. Mojtaba hat schon viele Zukunftspläne, vielleicht eine akademische Laufbahn, aber der ganz große Traum ist ein anderer.
I'm studying environmental science, but I'm thinking about the tourism. And I'm trying to relate the environmental ecotourism.
Ich möchte nach meinem Studium der Umweltwissenschaften gern in den Ekotourismus einsteigen, vielleicht einmal sogar eine eigene Firma gründen oder eine Schule für Umweltthemen. Mojtaba weiß allerdings, dass er sich damit sehr ehrgeizige Ziele setzt.
If you have a dream and if you want to do some things, you should have a plan.
Ich weiß, man braucht einen Businessplan, Ideen, die andere nicht haben, Visionen und natürlich Glück. Tourismus und dann noch ökologischer ist ohne Zweifel ein Feld mit großen Chancen. Der Iran, ein geschichtlich, kulturell und landschaftlich einmaliges Land, übt eine große Faszination aus und zieht viele Gäste aus aller Welt an. Hauptattraktionen sind etwa die 2500 Jahre alten Ruinen der ehemaligen Königsstadt Persepolis, die Blumengärten von Shiraz oder eben die Wüstenstadt Yazd. Die bestehende Infrastruktur in den beliebtesten Destinationen kommt an ihre Grenzen. Seit das Land mit dem Westen das Atomabkommen unterzeichnet hat und eine langsame Öffnung spürbar wird, wächst der Andrang noch. Außerdem gilt der Iran als relativ sicheres Land in einer Region, wo Kriege und Terror ganze Staaten für Reisende extrem gefährlich oder unmöglich machen. Das betont auch Mojtaba.
Iran, I think, is very safe among the other countries. Look at the Iraq, look at the Syria, look at the Middle East.
Schauen Sie nach Irak, Syrien, in den Nahen Osten, was da alles passiert an Schrecklichem. Im Vergleich dazu ist es bei uns sicher. So ist es nicht erstaunlich, dass an den iranischen Universitäten viele Studenten sich für eine Ausbildung in diesem Bereich entscheiden. Doch dies allein garantiert ihnen noch keinen sicheren Arbeitsplatz. Das ist sich auch Mojtaba bewusst.
In Iran, the rate of unemployment is something that high. You can say no, we don't have any problem. Yeah.
Es gibt bei uns eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, das müssen wir klar sehen. Und für die meisten Studenten ist das ein großes Problem. Die Frage nach unserer Zukunft treibt uns um. Wie werden wir unseren Lebensunterhalt verdienen? Offiziell liegt die Jugendarbeitslosigkeit im Iran bei über 25%. In einer Bevölkerung, in der jeder Zweite jünger als 30 ist, trifft es viele. Junge Iraner wie Mojtaba stehen vor einer großen Herausforderung. Entweder sie resignieren und können keine Zukunft für sich erkennen, oder sie sehen sich als Teil eines großen Potenzials, das dieses Land in den nächsten Jahren auszuschöpfen imstande ist, und sie mobilisieren eigene Kräfte und Initiative. Und zu diesen gehört Mojtaba, der Student aus Yazd.
Irin Meyers Bericht aus Iran. Eins nach eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch zum Skisport, einen Tag vor dem Rennen in Adelboden. Mehr dazu nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Valerie Wacker.
Bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn A3 sind 14 Personen verletzt worden. In den Auffahrunfall bei Bilten im Kanton Glarus seien rund 50 Fahrzeuge verwickelt, teilte die Polizei mit. Im Kanton Zürich haben sich letztes Jahr so viele reuige Steuerzahler selber angezeigt wie noch nie. 2100 Selbstanzeigen gingen laut der Zürcher Finanzdirektion ein, 600 mehr als im Vorjahr. Das Bundesamt für Kultur zeichnet dieses Jahr 7 Schweizer Schriftsteller mit seinen Literaturpreisen aus. Dieter Zwicky, Jens Nielsen, Ernst Burren, Annette Hug, Laurence Boissier, Michel Leyer und Philippe Ramy.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.